Ja, hallo, ich bin der Volkmar und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. Im Rahmen der Bundesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes am 29. November 2025 in Berlin fand als ein Programmpunkt eine Podiumsdiskussion statt. Anlass waren der 35. Jahrestag der Wiedervereinigung, die 1990 auch im Roten Kreuz stattfand, und das 100-jährige Jubiläum des Jugendrotkreuzes in Deutschland. 4 ZeitzeugInnen aus dem Roten Kreuz diskutierten mit Wulf Schmiese ihre Wendeerfahrung im Roten Kreuz. Es geht um Perspektiven aus Ost und West, aus Haupt- und Ehrenamt, um Demokratieverständnis und persönliche Erlebnisse in der Wendezeit inner- und außerhalb des Roten Kreuzes. Und es geht darum, was gut und was nicht so gut gelaufen ist, was wir im Roten Kreuz gestern und heute voneinander lernen können und was es auch an persönlichen Verletzungen gab. Ein sehr persönliches Stück Zeitgeschichte. Danke an das Generalsekretariat, dass wir die Aufzeichnung des Podiums als Podcast-Folge übernehmen durften. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuzereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. 1900, Gründung des ersten Marienvereins. Am 22. Januar 1900 wurde in Coburg der erste Marienverein gegründet. Einige Marienvereine gibt es heute noch, ausschließlich im Bayerischen Roten Kreuz und dort im Kreisverband Coburg.
So, meine Damen und Herren, jetzt darf ich Sie begrüßen. Wulf Schmiese ist mein Name und ich darf jetzt ein Podium führen, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, worauf ich mich freue. Erstmal begrüße ich Frau Präsidentin, Herrn Präsidenten in spe. Wissen wir nachher, ob es klappt, lieber Herr Gröhe, Herr Generalsekretär. Und die Bundesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes. Ich freue mich sehr, hier zu sein und verrate Ihnen, ich war gerade schon in der Karstenstraße, was wir hier vorne auf dem Cover sehen, und konnte sozusagen ein bisschen in die Geschichte des Roten Kreuzes eintauchen, weil das waren ja DRK-Kliniken, glaube ich, nicht? Da, wo jetzt das Generalsekretariat ist. Ich hatte einfach nicht genau geguckt auf die Einladung und fühlte mich sehr, sehr pünktlich und kam dann ein bisschen ins Trudeln, pünktlich noch hier zu sein, aber es hat geklappt. Aber was wir hier machen wollen, ist heute einmal zu gedenken an, oder gedenken, zu feiern, wie Sie wollen, 100 Jahre JRK, das, wir haben gerade die jungen Leute gesehen, das Jugendrotkreuz, was 1925 gegründet wurde in Deutschland. Schwere Zeit. Wir haben heute häufiger auch in der Politik die Rückblicke vor 100 Jahren. Was war da los? Und das Jahr 25 war natürlich verglichen mit dem auch Krisenjahr 2025 eines, was gar nicht so golden war, wie die goldenen 20er immer geschildert werden. Auch wenn es da ein bisschen bergauf ging, aber nur 4 Jahre währte. Also kein Menetekel für die heutige Zeit hoffentlich, weil man immer jetzt von den 20er Jahren und den 30er Jahren auch jetzt wieder redet. Und wir haben ganz andere Jahrzehnte dann im Kopf, wenn wir daran denken. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist ein Doppeljubiläum, dass wir heute über 35 Jahre Vereinigung des Deutschen Roten Kreuzes, der Bundesrepublik Deutschland und der DDR gedenken wollen. Und ein bisschen ist das Geschichte, ich finde dieses Wort so schön, dieses deutsche Wort Geschichte, weil das kommt ja tatsächlich fast aus der Archäologie, eine Schicht auf die andere. Und wenn man diese Schicht erlebt, wie sie gerade entsteht, dann sieht man das natürlich überhaupt nicht historisch. Erst im Rückblick kann man sehen, was für eine Schicht lag eigentlich da drunter, was für eine Schicht liegt da drüber und was ist mit dieser einen Geschichte, wie ist die entstanden? Und beides wollen wir sozusagen machen, jetzt gleich in dem Gespräch. Was ist daraus geworden? Was war damals schwierig? Das war nämlich eine Vereinigung oder war es eine Vereinigung? Nein, viele sagen dann auch, das DDR-Rote Kreuz trat dem Westen, so wie die Bundesrepublik sozusagen auch die DDR als Beitritt hatte. Die traten also ein in den anderen Verband. Und das wissen wir aus der deutschen Geschichte jetzt auch. Ist natürlich nicht ohne, so freudig das dann in dem Moment auch ist, aber das sind auch viele Schwierigkeiten, die man vielleicht in dem Moment, wo man in dieser Schicht sie gerade erlebt, gar nicht sieht, erst im Rückblick sieht, dass da natürlich auch Fehler gemacht wurden, die man aber vielleicht auch gar nicht hätte vermeiden können, sagen dann die, die sie gemacht haben. All das ist spannend. Und deswegen freue ich mich, dass wir das hier besprechen. Wir haben, weil das jetzt schon 35 Jahre her ist, Leute, die an diesem Buch mitgeschrieben haben, was vorne auch liegt. Das ist Der schwierige Weg zu neuen Ufern von Stefan Schomann und Petra Liebner, die beide leider jetzt nicht hier sein können. Mit Frau Liebner hatte ich aber Kontakt vorher. Die hat mir auch Auszüge aus dem Buch, was ich zum ersten Mal in der Hand halte, ich habe das aber in Kopie gelesen, geschickt. Und das liegt auch außen vor den Toren. Und ich empfehle es Ihnen sehr, weil Sie da viele Namen wahrscheinlich, Sie viel mehr noch als ich, wiedererkennen von Leuten, die eben an dieser Geschichte der Vereinigung mitgemacht haben. Und ein paar der Autoren sind gleich auf dem Podium. Ich stelle sie einzeln vor und bitte sie dann nach vorne, dann wissen sie auch schon, wer das ist, und wir ziehen das sozusagen wie Perlen auf die Kette, wenn sie sich dann dorthin setzen. Unsere erste Zeitzeugin ist geboren in Pirna, aufgewachsen in Berlin-Ost, und ist Ärztin bei den DRK-Kliniken in Berlin. Sie trat 1975 der AG Junge Sanitäter, hieß das, in der Schule bei und 79 dann in den DRK-Jugendorganisationsverband des Stadtbezirks Berlin-Treptow. Sie hatte dann verschiedene Funktionen auf Kreis- und Bezirksebene, ist Mitglied gewesen des DRK-Präsidiums der DDR und ist dann aber auch nochmal wiedergewählt worden nach der Wendezeit. Und dann war sie nach der Wiedervereinigung zugewähltes Mitglied des Jugendrotkreuz-Bundesausschusses und stellvertretende JRK-Landesleiterin in Berlin. Und alles Weitere hören wir gleich direkt von ihr, Dr. Katrin Gilman-Bessel. Herzlich willkommen. Und jetzt gehen wir in den Westen oder in den Norden Deutschlands, aber Westdeutschlands damals, als er geboren wurde, in Hamburg. Er ist Archäologe, insofern passt das mit dem Geschichte, was ich gerade erzählt habe, besonders gut auf ihn. Er trat 1971 in das Jugendrotkreuz in den DRK-Kreisverband Hamburg-Eimsbüttel ein. Und ging dann auch nicht nur in den Jugendverband des DRK, sondern auch zur Jungen Union, wurde später Chef der Staatskanzlei. Also er war der Manager von Ole von Beust, wenn man will, 2001 bis 2010 in Hamburg. Und er ist seit 2006 DRK-Vizepräsident. Volkmar Schön, herzlich willkommen. Genau. Jetzt gehen wir wieder in den Osten Deutschlands. Dort wurde unser nächster Zeitzeugin geboren, und zwar in Dresden 1984. Eintritt in das DRK der DDR, Rotkreuzjugend der DRK Stadtbezirksorganisation Dresden-Süd war da ihre DRK-Heimat. Seit 2021 ist sie Bundesleiterin der Wohlfahrts- und Sozialarbeit im DRK-Präsidium. Auch sie ist Autorin unseres Buchs und heute hier. Annette Strauß, herzlich willkommen. Ein herzlicher Gruß geht an Jürgen Klassen, der eigentlich heute hier sein sollte, aber leider erkrankt ist. Auch er ist Autor in dem Buch. Gute Besserung an Jürgen Klassen, der heute vielleicht das dann erfährt, was wir besprechen, aber wir sind total froh, dass statt Jürgen Klassen, dass wir jetzt das Podium trotzdem mit vier Leuten, zwei Ost, zwei West haben. Hier kommt sozusagen noch ein Wessi hinzu, der 1900, jetzt muss ich mal eben gucken, ich habe es mir extra groß aufgeschrieben, aber es reicht nicht, 1953 in Norden, das ist in Ostfriesland, geboren wurde, aufgewachsen im Rheinland, hat Geschichte, Geografie und Politik auf Lehramt studiert, war 84 bis 95, da sehen Sie die Wendezeit schon drin, Mitarbeiter im DRK-Generalsekretariat in Bonn, unterschiedliche Positionen. Während der Wendezeit war er Berater und Unterstützer des DRK-Landesverbands Brandenburg, also ging in den Osten, Abteilung Sozialarbeit in Potsdam, und ist heute bei uns Harald Albert Zwick. Herzlich willkommen. Wunderbar. Jetzt haben wir hier sozusagen ein Panel. Und wenn Sie sich wundern, warum das alles Jugendrotkreuzler sind, das liegt wirklich daran, dass die Zeitzeugen, die damals in unserem jetzigen Alter waren, und da sind diese 35 Jahre, teilweise wirklich schon nicht mehr leben. Also wir sind in einer Phase, wo das, was wir alle erlebt haben, außer der Kinder, die jetzt gerade hier waren, wo das schon Geschichte ist und wo wir jetzt sozusagen drauf gucken, ne, was ist da rausgebraten, was haben wir für Fehler gemacht und was ist gut gelaufen. Frau Gilman-Bessel, ich würde gerne mal bei Ihnen beginnen, wie Sie das damals wahrgenommen haben. Also, oder gehen wir noch mal einen Schritt weiter zurück. Ich will noch gar nicht in die Wendezeit. Ich würde gerne mal in die DDR-Zeit sein. Ich habe in Ihrem Text gelesen, in dem Buch, damals war das natürlich ein toller Freizeitspaß, sich auch zu engagieren. Und wenn Sie heute, und ich glaube, Sie haben es auch von den eigenen Kindern erzählt, sehen, dass die haben Playstations, die haben andere Freizeitvergnügen als das. War das ein Grund, damals in der DDR sich zu engagieren, weil man ja Jugendfreizeiten hatte?
Also ich glaube, wer in der DDR aufgewachsen ist, weiß ja, dass es viele Dinge gab, dass die Pionierorganisation eher so zwangsverordnet war, dass es aber eben auch viele Arbeitsgemeinschaften an den Schulen gab, wo die Kinder und Jugendlichen für eigentlich kein Geld bestimmten Hobbys und Neigungen nachgehen konnten und gesellschaftliches Engagement wurde in irgendeiner Form gefordert. Und eine dieser Arbeitsgemeinschaften, die einfach auch Spaß gemacht hat, war für mich die AG Junge Sanitäter, wie für viele andere halt auch. Und ich glaube, dass gerade diese Arbeitsgemeinschaften fern von politischen Dingen waren, und somit auch die Rotkreuzjugend oder diese Arbeitsgemeinschaft eine gewisse Nische für diejenigen waren, die sich engagieren wollten, aber das eben nicht nur auf parteipolitischer Ebene sozusagen gesehen haben. Ne? Und es war natürlich ein tolles Angebot, dass möglichst viele Kinder Erste Hilfe leisten. Und zu unserer Zeit war es eben so, unsere sozialen Netzwerke waren die Freunde, mit denen wir uns in unserer Freizeit getroffen haben. Und die gab es real. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges auch so für die heutige Zeit, wo ich das Jugendrotkreuz eben auch so sehe, dass die reale Freundschaften vermitteln und nicht das, was im Internet ist. Ne? Dass da jemand da ist, der ihnen zuhört, der da ist und auch sieht, wie es ihnen wirklich geht.
Das ist interessant, was Sie gerade sagten, dass, also Sie meinen, das war sozusagen gar nicht so politisiert, sondern das war eher fast eine Ausflucht, wo man sozusagen aus so einer staatlichen Indoktrination raus konnte. War das genau. Ein bisschen Freiheit?
Ja, es war freiwillig, ne? Also insofern war es auch nicht so verordnet wie irgendwelche Pioniernachmittage oder ähnliche Sachen. Und die Kinder haben sich halt einfach wirklich dafür interessiert. Ne? Ja. Natürlich gab es auch einen gewissen Zwang, den ich damals schon nicht toll fand. Warum muss jeder Medizinstudent oder jede Krankenschwester im DRK sein, was dann eben später eine Rolle spielte? Da geht es ja eher ums Herz und nicht um diese Dinge. Ne? Mhm. Dass man das aus Eigennutz macht oder weil es halt einfach verordnet ist oder weil man es erwartet, sondern dass man das eben wirklich freiwillig macht. Und da gab es wirklich ganz, ganz viele. Und die engagierten Leute haben sich auch über die Wendezeit gehalten. Natürlich haben wir auch viele engagierte freiwillige Leute verloren in der Wendezeit, weil einfach die sozialen Bedingungen sich damals geändert haben. Ne? Hm. Plötzlich war von einem Tag alles auf den anderen, alles auf den Kopf gestellt. Im Prinzip nichts war mehr wie vorher und natürlich war dann für viele erstmal die eigene Existenz wesentlicher. Gerade auch junge Menschen haben erlebt, ihre Eltern hatten plötzlich keine Arbeit mehr. Da musste man umziehen, da machten Jugendclubs zu. Ja. Und da war natürlich die Freizeit und das Jugendrotkreuz oder die Rotkreuzjugend nicht unbedingt das, was man dann als allererste Priorität gesehen hat.
Verstehe, man hatte also andere Lebensaufgaben. Aber bleiben wir noch mal in der Zeit, bevor es zu der Wende kam. Herr Schön, bei Ihnen habe ich gelesen in dem Beitrag, dass Sie in den, Sie sind in den 70ern ja eingetreten und dann schreiben Sie ganz offen von Jazzbands, von irgendeiner Diskothek, die Fabrik oder sowas in Hamburg. Und da konnten Sie immer hingehen, im Rahmen zu sagen, das ist das Jugendrotkreuz, und die Eltern sagten, das ist ja für eine gute Sache. Das heißt also, Sie hatten sozusagen auch da einen gewissen Freizeitausgleich sozusagen bei einer guten Sache. War das der Antrieb für viele junge Leute, die sich damals engagierten?
Also um es ganz deutlich zu sagen, als ich da eintrat, habe ich an Gutmenschentum und sowas gar nicht gedacht. Ich wollte was mit Leuten in meinem Alter machen. Ich war nicht sportlich genug für einen Sportverein, nicht musikalisch genug für einen Chor. Und dann hat mich mein Schulkamerad besabbelt und hat gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, mit ins Jugendrotkreuz zu kommen? Und in der Tat, wenn ich wahrscheinlich in dem Alter von 14 gesagt hätte, Mutti, am Wochenende gehe ich da und da mal hin, hätte ich gesagt, du spinnst wohl. Aber wenn ich gesagt habe, da haben wir was vom Jugendrotkreuz, dann war das alles in Ordnung. Und das waren so die ersten Wege in die Freiheit auch. Ich möchte aber noch eines ganz kurz vorausschicken, weil ich die Personen gerade sehe, die ich auch sehr menschlich geschätzt habe. Die meisten werden es wissen, aber sie sehen auf dem Bild eben unsere beiden damaligen Präsidenten, links Prinz Wittgenstein, rechts Professor Brückner, die als Präsidenten damals das Rote Kreuz vereinigt haben und hervorragend diese Tätigkeit gemacht haben. Und man kann gar nicht oft genug den beiden auch dafür danken, was sie getan haben.
Schön, dass Sie die Namen noch mal erwähnen. Frau Strauß, bei Ihnen in dem Text, da habe ich gelesen von der feierlichen Aufnahme Ihrer Schwester ins Deutsche Rote Kreuz, 1984 war das, und diese feierliche Aufnahme, wie muss man sich das vorstellen, weil Sie schreiben an einer anderen Stelle auch, ja, dann gab es natürlich aber auch die großen DDR-Feiertage, der 1. Mai oder der Tag der Republik, da musste dann eben auch das Rote Kreuz mit antreten. Hing das zusammen? War das so ein bisschen diese feierliche Aufnahme, wie ein bisschen wie bei den jungen Pionieren oder sowas oder bei der FDJ?
Nein, das war tatsächlich, also meine Schwester war auch in so einer Arbeitsgemeinschaft Junge Sanitäter, und da war es tatsächlich so, wenn eines Tages, wenn die 14 Jahre alt waren, durften sie genau in das Deutsche Rote Kreuz eintreten aus den jungen Sanitätern, wenn sie das wollten. Und bei uns im Stadtbezirk war das tatsächlich so, dass da einmal im Jahr, irgendwann im Herbst, wenn die dann alle sozusagen das Jahr, dieses Alter erreicht hatten, hatte die Rotkreuz-Organisation eine große Feier veranstaltet, wo halt alle die jungen Leute feierlich aufgenommen wurden, die irgendwoher, zum Beispiel aus den Arbeitsgemeinschaften jungen Sanitäter kamen. Wir sind als Familie da gewesen und allesamt ganz stolz darauf gewesen, jetzt Mitglied, dass unsere kleine Schwester jetzt Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes ist. Die andere Geschichte ist nochmal eine ganz andere Nummer. Natürlich gab es diese verordneten Feierlichkeiten zum Tag der Republik und zum 1. Mai, wo so große Demonstrationen stattfanden. Und das ist ein Stück weit so ähnlich, wie Katrin das erzählt hat, so dieses Thema Flucht. Es war vorgeschrieben, dass man dort an der Tribüne vorbei marschieren musste mit seiner Schulklasse, mit seinem Arbeitskollektiv, wie auch immer. Das wurde durchgezählt und es wurde natürlich auch irgendwie, man kriegt einen Strich, einen bösen Haken, ein dummes Kreuz, wenn man da nie hingang. Wir haben uns aus dieser Nummer rausgenommen, haben gesagt, wir sind die, die zum Roten Kreuz gehören, wir sichern diese Veranstaltung ab. Und wir gehen aber dafür nicht an dieser Tribüne der Parteioberin vorbei. Eigentlich, sage ich jetzt mal so, war das so, die alle nur an dieser Tribüne vorbeigegangen sind, die haben sich da 10 Minuten vorher getroffen und haben sich kurz nach der Tribüne verdrückt und einen schönen Tag gemacht. Und wir haben für unsere Verweigerung den ganzen Tag dort zugebracht. Aber wir haben uns verweigert.
Stimmt. Der Blick an die Tribüne. Ich habe das mal bei Jens Reich, was ein Oppositioneller ja war, lebt noch in der Wendezeit, und er sagte, er hat damals auch schon oppositionelle Pamphlete in den Westen geschmuggelt und geschrieben, aber mit dem Kind auf den Schultern an der Tribüne vorbeizugehen, und er beschrieb das dann so, man wollte nicht hochgucken, das hätte er sich vorgenommen, man musste da vorbeischreiten, er war Biologe oder Forscher jedenfalls. Und in dem Moment, wo man vorbeiging, musste man dann eben doch hochgucken, und Honecker kriegte den Blick, den er eigentlich nicht geben wollte, weil man sozusagen dann mitgesaugt wurde. Herr Zwick, Sie sind der Einzige, der nicht über das Jugendrotkreuz jetzt hier in der Runde sitzen. Und deswegen haben wir Glück, weil Sie damals, Sie sind Jahrgang 53, also jetzt gut 70, und Sie haben damals als junger Mann, ja schon als Mitarbeiter im DRK-Generalsekretariat in Bonn, das erlebt. 84 sind Sie da hingekommen. Wie hat man denn das DDR-Rote Kreuz aus der Bonner Perspektive damals wahrgenommen? Gab es da schon, also jetzt vor der Wende meine ich, gab es da einen Austausch? Wie hat man die gesehen? Als die armen Schwestern und Brüder oder als die Ideologisierten, mit denen man schwierig zu tun hatte? Wie war da eine Zusammenarbeit? Gab es die?
Ja, es gab eine Zusammenarbeit, die lockerer war. Es hat immer während der ganzen Existenz der DDR hat es immer einen kleinen Grenzverkehr gegeben, zum Beispiel um Kranke aus dem Gebiet der DDR dann im Westen versorgen zu können, wenn dort eben Operationsnotwendigkeiten waren, die im Osten gerade nicht durchgeführt werden konnten. Dann gab es das immer mit dem kleinen Grenzverkehr. Da ist immer das Rote Kreuz derjenige gewesen, der da geholfen hat, bis hin zum Rettungsdienst. Ich sag mal, von der Wende als solches ist natürlich der Verband genauso überrascht worden wie eigentlich fast alle Menschen. Trotzdem hat es immer Kontakte gegeben auf der internationalen Ebene, weil wir sind ja nun mal eine Weltfamilie und da trifft man sich dann alle naslang auf den internationalen Veranstaltungen. Ich selbst bin natürlich damals ein ganz kleines Licht gewesen, war nie auf solchen Konferenzen. Das war auch nicht mein Thema. Ich habe das dann erlebt, mehr oder weniger auf der administrativen Ebene. Ich war Hauptamtlicher im Grundsatzreferat Sozialarbeit, Sozialpolitik. Und wir hatten damals also viele Großaufträge der Bundesregierung, was Evaluierung und so weiter der Situation der Menschen in der DDR angeht. Die Aufträge bekam dann das Rote Kreuz und wir sind also wochenlang auch dann durch die damalige DDR gefahren, von Pflegeheim zu Pflegeheim, haben uns angeguckt, was ist da nötig und so weiter. Und daraufhin gab es dann, ich sag mal, relativ schnell für, wenn ich eben denke, was heute ein Antrag für eine Zeit braucht, gab es also schon ein paar Wochen danach eine wahnsinnige Maßnahme der Bundesregierung, dass also alle Pflegeheime mit Liftern ausgestattet werden, Rollatoren und so weiter. Alles wurde also zur Verfügung gestellt für die damals ja noch Feierabend- und Pflegeheime. Das heißt also, da waren also ganz andere Bewohner in den Einrichtungen, als wir es heute durch die Pflegeversicherung haben, in den Einrichtungen. Und meine Aufgabe war es aber, neben diesen Dingen zu koordinieren, war es vor allen Dingen auch ganz menschliche Sachen, beziehungsweise menschlich, wie sich halt ein Wessi den Osten vorgestellt hat. Ich denke, also wir hatten zum Beispiel als Generalsekretär hatten wir auf einmal das Angebot von der EU, ihre Kühlhäuser zu öffnen und das, was als Butterberg sonst durch die Statistiken ginge, nun frei in der DDR praktisch zu verteilen.
Das war in der Wendezeit dann, ja,
das
direkt.
War, genau. War direkt,
Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, wir mussten hunderte Tonnen Fleisch für Pflegeheime verteilen. Wie muss man sich das vorstellen? Hunderte Tonnen Fleisch muss das Rote Kreuz an die Pflegeheime verteilen?
Schweinehälften, Rinderhälften. Wir mussten zunächst mal sehen, wie wir das Zeug klein kriegen, ja, um es dann tatsächlich verteilen zu können, weil die EU hat nur solche Größenordnungen. Ja. Also da waren wir doch sehr mit beschäftigt, aber es gab auch Äpfel und so weiter. Ja. Also es gab auch Dinge, die einfacher zu verteilen waren. Aber das war tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt mit meiner Aufgabe. Und ich werde nie vergessen, wir hatten einen Kollegen, ich glaube, war Sachsen-Anhalt oder in Thüringen, der hieß Weißenfels. Er meldet sich immer Weißenfels am Telefon. Und als ich zum ersten Mal die A9 runterfuhr und den Ort gesehen habe, da gibt es einen Abzweig nach Weißenfels, musste ich sofort an diesen ehemaligen Telefonkontakt dann praktisch denken, den ich da als Kontaktpartner hatte.
Ja. Sie schreiben an einer anderen Stelle, dass Bonn für die Vereinigung, und jetzt sind wir bei der Vereinigung der beiden Deutschen Roten Kreuze, Generalsekretariat war noch in Bonn, und man hat dort extra 50 Planstellen geschaffen, weil es war von dem Einheitsvertrag nicht möglich, dass man zwei Rotkreuze hatte, international sozusagen nicht vereinbar. Deutschland brauchte nur noch ein Rotes Kreuz und die Zentrale war in Bonn. Also hat man gesagt, was machen wir mit der Zentrale der DDR? Wir schaffen 50 Planstellen in Bonn rechtzeitig für diese Vereinigung. Ganze 5 Leute sind nur rübergegangen. Der Rest hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Also auch das ist ja verwaltungstechnisch desaströs fast, nicht? Wenn man sich da 50 Stellen, was glauben Sie? Frage ich auch an Frau Strauß und so. Woran lag das, dass man das nicht gemacht hat? Sogar 50 VW Golfs wurden auf den Gendarmenmarkt gestellt für diese neuen Mitarbeiter, aber 5 kommen nur rüber.
Also an der speziellen Stelle kann ich es so nicht sagen, warum das so ist. Ich glaube, allgemeine Unsicherheit, das Generalsekretariat der DDR war sowieso gerade im Umzug. Das hat ja praktisch fast bis zum letzten Jahr der Wende eigentlich in Dresden existiert. Es war auch eine Besonderheit der DDR, wo ja alle wichtigen Institutionen in Berlin zu sein hatten, war das Generalsekretariat des DRK der DDR ganz lange in Dresden, ist erst in den letzten anderthalb Jahren vor der Wende überhaupt umgezogen, war in Teilen noch in Dresden. Und ich glaube, so in dem allgemeinen Chaos werden die Mitarbeiter das zum Teil überhaupt nie wahrgenommen haben, ist das überhaupt nie organisiert worden, glaube ich, dass das irgendwie funktioniert. Und nicht jeder wollte sofort irgendwie vielleicht aus Dresden oder Berlin nach Bonn.
Ja, vielleicht kann ich es noch ergänzen. Es war, glaube ich, auch, man hatte keine Ahnung, was Arbeitslosigkeit ist. Weil es gab in der DDR ja keine Arbeitslosigkeit. Und nun haben die Mitarbeiter tatsächlich bis zum letzten Tag in dem Generalsekretariat, wo ich dann auch saß in Ostberlin, gearbeitet. Also ich werd das nie vergessen, dass die wirklich um 12 Uhr war, das war ein Freitag, um 12 Uhr war dann Schluss. Und die haben wirklich bis um 12 Uhr wurde wirklich eifrigst gearbeitet von den Mitarbeitern, obwohl die wussten, danach ist noch relativ viel offen. Also es ist nicht so, dass sie nicht gewusst hätten, dass da die Stellen waren. Die sind also sehr, sehr breit kommuniziert worden. Aber es war natürlich auch eine Entfernung.
Ja, klar.
Berlin oder Dresden, Bonn. Ja, denn da war ja damals das Generalsekretariat. Also haben sich sehr wahrscheinlich da wenig Gedanken gemacht. Jedenfalls ganze 5 sind dann tatsächlich rübergegangen.
Frau Gillmann-Bessel, Sie haben ja im Grunde die historische Leistung gehabt, dass Sie das 247 Tage im Grunde das Jugendrotkreuz der DDR hatten. Länger existierte es nicht. Erklären Sie uns nochmal, wie das kommt. Es gab vorher kein Jugendrotkreuz in der DDR. Sie haben es dann gegründet in der Wendezeit und dann wurde es wieder eingestellt mit der staatlichen Einheit?
Genau. Also es gab kurze Zeit ein Jugendrotkreuz in der DDR, aber mit dem Alleinvertretungsanspruch der FDJ durfte das dann nicht mehr Jugendrotkreuz heißen, sondern es waren dann die Jugendlichen im DRK der DDR oder unsere Bezeichnung Rotkreuzjugend. Wir hatten gewisse Strukturen, das waren Kreis- und Bezirksjugendkommission und auch eine Jugendkommission des Präsidiums, das waren entsprechende Berufungsfunktionen. Und das, was wir als Jugendliche natürlich wollten, war ein eigenes Jugendrotkreuz. Und das haben wir dann am 29. April 1990 gegründet. Da ist vorneweg ein Gründungsausschuss gewesen, der sich organisiert hatte, der also überlegt hat, Jugendrotkreuz, wir brauchen eine eigene Ordnung, wir wollen unsere eigenen Rechte in diesem großen Gesamtverband. Und man muss natürlich sagen, dass das DRK der DDR damals von vielen Kindern und Jugendlichen auch gelebt hat und dass diese strenge Trennung Jugendrotkreuzbereitschaft bis dahin gar nicht existent war und dass wir in den einzelnen Grundorganisationen haben die Jugendlichen bis zu 60% der Leistungen des Gesamtverbandes erbracht vor der Wende. Und das war natürlich eine immense Zahl, wo wir mit entsprechendem Selbstbewusstsein an diese Gründung rangegangen sind, uns eine eigene Ordnung schaffen wollten, mit einem Delegiertentag, mit einem Zentralausschuss, mit einer Wahl, dass die Jugendlichen selbst bestimmen, wer ihre Interessen vertritt, mit der Fachaufsicht über den hauptamtlichen Referenten. Und wir sind da mit sehr, sehr viel Euphorie reingestartet und wollten eigentlich davon auch vieles mit rüber retten, sozusagen in den Westen, was durch den Beitritt natürlich ein bisschen schwieriger geworden ist, weil einfach die Zeit viel zu kurz war. Und ich glaube, das war damals auch das Problem dieser Zeit, dass das einfach alles viel zu kurz war. Ja. Wir haben miteinander geredet, das Jugendrotkreuz der Bundesrepublik und wir als Jugendrotkreuz der DDR. Und wenn ich diese Zeit von damals reflektiere, sehe ich heute natürlich vieles anders, als ich es damals gesehen habe. Das muss ich auch so sagen. Da war es halt einfach so, dass wir erst lernen mussten, das, was auch Jürgen Klaasen ja geschrieben hat, dass wir, wenn wir über eine Sache reden, nicht unbedingt das Gleiche meinen. Wir nutzen zwar die gleichen Worte, aber wir verstehen was anderes drunter. Ne? Also Jugendrotkreuz im Westen haben wir immer so ein bisschen als Spiel- und Spaßverein verstanden und Jugendrotkreuz in der DDR hat sich schon als Nachwuchsorganisation des Roten Kreuzes betrachtet. Das war ein immenser Unterschied. Wir wollten Einsatztätigkeit machen. Das war so unsere Kernkompetenz, die wir hatten. Neben all den anderen Sachen, Spiel und Spaß hat uns auch Spaß gemacht.
Aber und das ist irgendwie ganz spannend, dass Sie das sagen, weil ich glaube, das ist ja häufig das jetzt im Rückblick das Problem, als es diese total tolle, befreite Phase in der DDR gab. Also das alte Regime war weg und da gab es ja dann viele, die hatten nichts mit dem alten Regime irgendwie am Hut und wollten trotzdem etwas Neues, so der dritte Weg, irgendwie schaffen und wurden dann hinterher geschluckt, manche sagen auch erstickt sozusagen von dem Westen, der in vielen Punkten recht hatte und sagt, ihr habt spinnerte Ideen, vergesst das und so weiter. Ich vermute, dass das in dieser Organisation, Sie schreiben das auch in Ihrem Bericht, Sie sagen, es schlug uns auch Gleichgültigkeit und Arroganz entgegen, teilweise, auch jetzt im Roten Kreuz von den Westlern. Und da würde ich jetzt mal an Ihren Nachbarn Volkmar Schön fragen, nicht von Ihnen, aber Sie haben das ja erlebt damals und sind ein paar Jahre dann auch älter als Frau Gimmann-Bessel. Ganz ehrlich, wie sah man das denn damals? Dachte man, naja, ihr habt hier jetzt irgendwelche Flausen im Kopf, aber unsere Bürokratie läuft anders? Oder wie war sozusagen die Wahrnehmung des Westdeutschen Roten Kreuzes, als es dann solche Euphoriker gab, die es ganz anders machen wollten und neue Ideen hatten vielleicht?
Also bevor ich das Mikro an Volkmar gebe, ich habe ihm das versprochen, dass ich das sage. Da lachen schon welche im Jugendrotkreuz. Wir sind uns natürlich auch begegnet. Und so mein erster Gedanke, als ich Volkmar kennengelernt habe, damals war, was ein Arsch. Ja. Ich muss halt einfach sagen, Volkmar weiß das, der hat gesagt, das musst du jetzt sagen. Und ich muss sagen, Volkmar gehört mittlerweile zu einem der liebsten Menschen in meiner Umgebung, den ich also sehr, sehr schätze für seine Arbeit, für sein Engagement. Und wir verstehen uns total auf Augenhöhe.
Toll.
Ja, ich darf das einfach mal nutzen, ein Zitat auch von Jürgen Klaasen vorzutragen. Er sagt, diese Tage stecken voller Widersprüche, lassen hoffen. Doch wenn ich später schon nicht mehr. Frust und Freude liegen dieser Zeit eng beisammen. Und trotzdem ist und bleibt alles sehr spannend. Faszinierende Stunden und Tage, zunächst ohne greifbare Ergebnisse. Um das mal bei uns im Westen zu beschreiben, wie das war. Einerseits waren wir noch gar nicht so basisdemokratisch strukturiert, wie das JAK der DDR in diesem einen Jahr strukturiert. Es gab bei uns den Bundesausschuss, der hat alles entschieden. Die Bundesleitung wurde auch nur von dem Bundesausschuss gewählt. Und jetzt haben wir gemeinsam, und da waren wir gemeinsam in der Kommission, eine eigene Ordnung erarbeitet, die zumindest in einem ersten Schritt schon mal mehr Basisdemokratie hergestellt hat. Da gab es eine Bundesdelegiertenversammlung und Ähnliches. Das gab es vorher alles gar nicht. Und was Katrin eben beschreibt, wir haben trotzdem unsere Spielchen untereinander manchmal weitergemacht. Also ich erinnere, und das war auch Dummheit, da hatten wir den ersten Bundesdelegiertentag in Bad Münstereifel und wir haben unsere Probleme auch im Westen untereinander gehabt. Und da kamen die Kolleginnen und Kollegen teilweise mit ihrem Trabi wie Annette aus Dresden und ich habe dann die Hand gehoben und gesagt, diese Bundesdelegiertenversammlung ist gar nicht beschlussfähig. Die Einladungsfrist ist 14 Tage, ist aber nur 12 Tage vorher verschickt worden. Wir haben unsere Spielchen gemacht und die haben gesagt, die haben wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ja. Und da muss man einfach sagen, wir haben beides. Auf der einen Seite gesagt, Mensch, wie schaffen wir was Gemeinsames? Und ich glaube, in einem ersten Schritt haben wir wirklich die JRK-Ordnung auch umgestalten können. Aber gleichzeitig eben steckten wir noch sehr in unserer Westbubble. Und das war nicht immer einfach. Aber eins muss man dann auch sagen, und
dann hatten wir diese neue Ordnung endlich und hatten das erste Mal eine gesamtdeutsche Wahl. Ich habe damals kandidiert und bin durchgefallen. Ich hatte ein paar mehr Nein-Stimmen. Und Katrin hatte als meine Stellvertreterin kandidiert. Als ich nicht gewählt wurde, hat sie gesagt, dann trete ich auch nicht mehr an. Also wie gesagt, das war eine wirkliche Mischung damals.
Toll, das ist irgendwie hübsch und man wünscht sich das fast, dass man in Deutschland, vielleicht ist es aber auch teilweise so, ich glaube, heute ist Ossi, Wessi gar nicht mehr, also wenn ich meine Kinder das frage, die können damit nichts anfangen. So, das spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Aber Frau Strauß, Sie freuten sich auch gerade und in Ihrem Text in dem Buch, da schreiben Sie auch vom Scheitern der ersten Bundesjugendkonferenz 1991 in Berlin. Was war das Scheitern? War das ähnlich, so wie wir es gerade gehört haben? War das der Konflikt?
Das ist quasi genau die gleiche Veranstaltung. Also die erste war die in Bad Münstereifel. Das ist die, wo wir mal einen Tag lang aus Dresden mit dem Trabant nach Bad Münstereifel gefahren sind und dann da saßen und dachten, was ist denn bei denen falsch? Bei uns hat sich gerade eine Welt geändert. Bei uns ist alles anders und die diskutieren hier um einen Tag Einladungsfrist. Trotzdem war zum Beispiel diese Veranstaltung war für uns trotzdem toll, weil wir haben super viele Kontakte geknüpft, ganz viele Menschen kennengelernt, sind auf ganz viel Freundschaften gestoßen, die bis heute halten und haben also ganz viel mit nach Hause genommen, um dann wir zum Beispiel, ich war in der Gründungskommission für den Landesverband Sachsen für das eigene Jugendrotkreuz, um da ganz viel mitnehmen zu können. Also das hat total gut funktioniert und ich glaube, das ist ein Stück, wenn wir so den Vergleich machen zwischen, was ist so Gesamtgesellschaft passiert und was ist im Roten Kreuz passiert, glaube ich schon, dass wir haben natürlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber ich glaube, wir haben es insgesamt besser hingekriegt an vielen Stellen, als es die gesamte Gesellschaft so hingekriegt hat, wahrscheinlich einfach, weil wir schon auch vielleicht nicht ganz mit den gleichen Worten, aber von den gleichen Grundsätzen, von den gleichen Grundideen, mit der gleichen Grundthematik, Menschen zu helfen, miteinander gesprochen haben und uns dann da sehr darauf geeinigt haben, wie wir das in Zukunft miteinander machen. Und im Jugendrotkreuz war das tatsächlich für uns eine große Chance, an der neuen Gesellschaft, in der wir leben werden, mitzugestalten, eben genau mit solchen Dingen. Und das ist diese zweite Veranstaltung, ist die Volkmar gerade meint, wo er dann nicht gewählt worden ist. Ja, da sind nochmal wirklich Welten aufeinander gestoßen. Wir mit unseren Vorstellungen, und man hatte uns gerade erklärt, jetzt könnt ihr echte Demokratie leben. Wir kamen also mit Enthusiasmus und solchen Ideen. Und dann fing man an, uns zu erklären, wie Wahlabsprachen funktionieren, wen wir gefälligst zu wählen hatten, zu welcher Schiene wir gehören, weil dort unser Partnerlandesverband ist und so eine Geschichte. Und dann haben wir gesagt, nee Leute, das wollen wir alles nicht. Wir wollen jetzt echt Demokratie, das habt ihr uns versprochen.
Ja, schön.
Ich will noch mal ein Stichwort aufgreifen, weil Katrin das sagte, Nachwuchsverband, wo wir zum Beispiel völlig unterschiedlich tickten. Wie gesagt, JRK der DDR sagt, wir sind Nachwuchsverband. Wir im Westen haben gesagt, wir sind kein Nachwuchsverband. Wir sind schon Teil des Roten Kreuzes und es liegt an den Erwachsenen, dass wir es bleiben. Wir sind nicht erst der Nachwuchs, wir sind schon da. Und das hat man natürlich alles ausgesprochen, aber dann guckte man sich an, wieso sagen die einen das und die anderen das.
Herr Zwick, Sie sind ja dann rübergegangen. Sie wurden sozusagen vom Wessi zum Ossi und waren dann Kreisgeschäftsführer im DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald in Luckenwalde. Und in Ihrem Beitrag, da blicken Sie zurück und da sagen Sie, also zum Beispiel in Ostberlin, da sind sehr viele Geschäftsführer geschasst worden, weil die Westberliner ja alles besser wussten. Ja, das muss man tatsächlich sagen, da war ein Ost gegen West oder umgekehrt. Aber das hatten wir in Brandenburg nicht. Was lief da besser in Brandenburg?
Ob was besser gelaufen ist, aber wir hatten zumindest, ich sag mal, Nordrhein-Westfalen war ferner, obwohl wir vieles von Nordrhein-Westfalen uns wiederum angeguckt haben. Abgeguckt haben, aber nein, wir haben natürlich auch da dann vieles von Grund auf neu anfangen müssen. Also ich werde nie vergessen, als ich als Geschäftsführer angefangen habe, wie mir da die Mitarbeiter entgegengekommen sind. Ja, also das war, da gab's nicht sowas wie ein Vorurteil oder da gab's auch nicht sowas wie ein ich verstehen nicht, was wollen Sie hier oder so, ne? Sondern es war ein allgemeines, jawohl, wir wollen miteinander. Und es kam noch dazu, dass natürlich auch für die hauptamtlichen Mitarbeiter in den Geschäftsstellen, da war auch vielfach die Basis entzogen worden, weil es gab nicht mehr den Scheck monatlich oder vierteljährlich, keine Ahnung, wie das früher gewesen ist, jedenfalls, der dann von der Bundesebene kam für den Kreisverband, sondern der Kreisverband konnte nur das Geld ausgeben, was er hatte. Das war schon eine Form von Umdenken, von ganz neuem Beginn. Und wir haben es damals geschafft, dass wir tatsächlich monatlich einfach zur rechtzeitig das Gehalt auszahlen konnten. Das war zu der vorigen Zeit nicht der Fall gewesen, wie mir die Mitarbeiter gesagt haben. Sie haben eben nicht regelmäßig im Monat ihr Geld bekommen, aber sie wussten, sie kriegen es. Sie haben einfach weitergearbeitet, weil sie einfach im Roten Kreuz wussten, ich bin da am richtigen Ort, ich mache was Wichtiges und solange ich diese wichtige Tätigkeit mache, wird mir das auch entsprechend honoriert werden. Ja? Und das war natürlich aber eine andere Basis, weil das Geld kam ja nicht aus dem Eigenerwirtschafteten, sondern kam eben von einer anderen Stelle. Und von der Seite her war da wirklich ein totaler Umbruch. Und wir haben ja auch die Situation leider, muss man ganz ehrlich sagen, dass sich im hauptamtlichen Apparat damals zu DDR-Zeiten, egal ob auf Landes- oder auf Kreisverbandsebene, die Hauptamtlichen erstmal selber kümmern mussten, wo bleiben sie denn selber? Auch von ihrem Beruf, von ihrer Funktion und natürlich von ihrer Bezahlung her. Ja, das war ja nicht selbstverständlich, aber in der Zeit sind dann die vielen tausend Ehrenamtlichen, die in den Grundorganisationen gewesen sind und wirklich viele, viele Jahre fürs Rote Kreuz da tätig waren im Hygieneausschuss oder wo auch immer, ja, die sind schlicht und einfach vergessen worden. Mhm. Die hat man sowohl vergessen, dass sie ihren Beitrag zahlen, als auch überhaupt mit ihnen im Kontakt zu bleiben. Und als man dann so, ich sag mal, so zweieinhalb Jahre später dann auf einmal dachte, oh, da ist ja, da fehlt ja was, dann wieder auf die zugegangen sind, haben die gesagt, habt ihr eigentlich einen Knall? Wo wart ihr denn die letzten zwei Jahre? Da haben wir auf euch gewartet, jetzt geht man woanders hin. Hm. Ja, also da ist tatsächlich wahnsinnig viel weggebrochen aus Enttäuschung auch über das Rote Kreuz, wie wir uns im Hauptamt damals verhalten haben. Und das ist schon mächtig gewesen. Da war also ein großer Mitgliederverlust zu verzeichnen. Dazu kommt natürlich auch, dass wir als heutige Organisation und auch frühere westliche Organisation überhaupt keine Grundorganisation kannten. Wir kannten nicht betriebsorganisierte Rotkreuz-Einheiten, mhm, sondern bei uns war alles immer Ortsverband oder eben Kreisverband organisiert. Also von daher war das schon mal wieder ein Unterschied.
Herr Schön.
Ja, weil Ihre Frage eben Berlin war. Man muss einfach den entscheidenden Unterschied sehen, die Flächenlandesverbände, die fünf, die haben sich von null auf selbst neu gegründet. In Berlin war das so, die wurden Teil des Westberliner oder des Berliner Landesverbandes. Das heißt, die einen wurden selbstständig und die anderen wurden sofort vereinnahmt. Und was denn manches Mal, ich weiß es auch von einer guten Freundin, die auch Ärztin ist, in Hamburg lebt, dazu führte, die war Ärztin, die leitende Ärztin zum Beispiel in Ost-Berlin. Und als die Vereinigung war, war völlig klar, die leitende Ärztin von Berlin ist jetzt, leitende Arzt ist jetzt der aus dem Westen. Das heißt, da war nochmal ein anderes Empfinden, nicht auf Augenhöhe wachsen zwei zusammen, sondern das wird integriert.
Die beiden Ärztinnen, wie ist das jetzt aus Ihrer professionellen Sicht rückblickend? Gab es da einen Unterschied? Ich meine, das wird ja damals auch fachlich begründet sein, Äquivalenz an Forderungen sozusagen mit der Ärzteausbildung. War die Ärztin aus dem Osten rein fachlich, jetzt nur von den Qualifikationen, eine schlechtere Ärztin von der Ausbildung als die Ärztin aus dem Westen oder war das vorgeschoben? Was glauben Sie?
Also muss dazu einfach sagen, ich habe die spannende Erfahrung im Leben gemacht und das muss man sich mal vorstellen, wenn man das nie erlebt hat, dass ich in einem Gesellschaftssystem begonnen habe zu studieren und in einem anderen aufhören durfte. Von daher kann ich das so nicht sagen. Ich denke aber, die Ausbildung war gut, die wir gehabt haben. Auch die fachliche Ausbildung war gut. Wir hatten vielleicht nicht immer die gleichen Möglichkeiten, weil wir nicht die gleiche Technik hatten. Aber ich würde nicht denken, dass irgendwas an unserer Ausbildung schlechter war. Ich weiß, dass wir, also zum Beispiel in Dresden, an der Medizinischen Akademie Dresden sind durchaus Deutschlands erste Lebertransplantation gemacht worden. Also das ist schon so, dass wir das konnten, aber wir hatten halt nicht überall die gleichen Möglichkeiten. Und da kommen wir an der Stelle auch an so ein Stück, wo zum Beispiel Verletzungen böse passiert sind im DRK. Wir beide, haben das vorhin schon nochmal besprochen, sind wir Erste-Hilfe-Ausbilder gewesen. Das heißt, wir hatten eine Lehrbefähigung und eine ordentliche Erste-Hilfe-Ausbildung und dazu noch so das bisschen, was man im Studium lernt. Und trotzdem kam man und hat uns erklärt, dass vielleicht 10% der Ausbildungsrichtlinie im Westen ein bisschen anders. Ergo wird eure im Osten erworbene Ausbildungsbefähigung grundsätzlich nicht anerkannt. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr das bitte nochmal völlig von vorn machen. Und ich zumindest, und von Katrin weiß ich es unterdessen auch, wir machen seitdem keine Erste-Hilfe-Ausbildung mehr, weil wir gesagt haben, also Leute, wenn ihr uns nicht braucht, dann lasst es einfach sein, dann kommt es einfach nicht mehr in Frage. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da hätte man viel mehr drüber nachdenken müssen, ob da nicht irgendwelche Fristen, Anpassungslehrgänge oder so, die Leute deutlich mehr abgeholt hätten, als das so passiert ist.
Frau Gilmer.
Also ich kann Annette da nur unterstützen. Ich glaube, dass die Ausbildung identisch war, dass es da keine Unterschiede gibt. Ich merke es also zumindest nicht, wenn ich das so angucke. Ich habe meine Ausbildung natürlich zu DDR-Zeiten beendet, habe nur noch mein praktisches Jahr dann im Westen gemacht. Und ich finde ganz, ganz wichtig, bei solchen Sachen ist eben wirklich dieses sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich war ja nun Berlinerin und mir persönlich hat es zum Beispiel auch sehr wehgetan zu sehen, wie hauptamtliche Mitarbeiter, die sehr engagiert waren, dann ihre Arbeit halt verloren haben. Wobei ich da wiederum sagen muss, da hatte das Jugendrotkreuz eher so eine Vorreiterrolle. Da ging das in Berlin relativ unproblematisch, dass wir uns wirklich da auf Augenhöhe begegnet sind und dass das alles halt ganz gut funktioniert hat, ja. Und wir haben ja als Rotes Kreuz einen Fund mit unserer Grundidee, Menschen helfen Menschen, was eben wirklich ganz, ganz wichtig ist und was einem viel gibt, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die halt gleiche Ideen haben, ja. Das erlebe ich auch immer wieder an den DRK-Kliniken, dass das eben ein anderer Spirit ist als vorher an der Uniklinik, den ich erlebt habe.
Herr Schön, ich wollte auch genau Sie gleich fragen, weil ich finde, jetzt macht es den Eindruck, wir haben sozusagen so ein bisschen Aufarbeitung gemacht, gesprochen, was war anders, was war dann sozusagen die Schwierigkeit bei dem Zusammenkommen beider Rotkreuzhälften für eine Idee. Und das erinnert ja wirklich an, in a nutshell ist das ein bisschen die Geschichte der Bundesrepublik jetzt und die deutsche Einheit. Jetzt sehen wir aber in der Bundesrepublik gerade große Unterschiede ein bisschen wieder zwischen Ost und West, wenn Sie das politische Spektrum angucken. Da gibt's Ränder, die sagen, wir sind gar keine Ränder und so weiter. Also auch, die es auf Augenhöhe fehlt und so. Das DRK, wenn ich das hier mitkriege, ist darüber hinweg irgendwie. Das spielt irgendwie gar nicht mehr, habe ich den Eindruck, die Rolle. Was ist gut gelaufen, wenn wir sozusagen ins Jetzt gucken? Wo, glauben Sie, war der positive Kipppunkt, wo man sagte, komm, jetzt haben wir das überwunden. Wir haben eingesehen, wir waren auch ein Arsch, um Sie zu zitieren irgendwie. Und das war blöd damals und wir waren da irgendwie sehr verpirrt auf unsere Sache. Was hat das DRK gut gemacht, damit man jetzt heute relativ entspannt darüber auch lachen kann, was man damals blöd gemacht hat?
Also ich glaube, die beiden Kolleginnen haben das eben schon sehr deutlich gesagt. Es wurde nach sehr kurzer Zeit deutlich, nicht das organisatorisch Trennende ist das Entscheidende, sondern das Verbindende ist das Entscheidende. Und dann finden wir auch den gemeinsamen Weg. Und das Verbindende sind die Ziele, die Aufgaben, die Ideale, auch dieses überhaupt Ehrenamtliche, Hauptamtliche haben können, dass die auch miteinander harmonieren können und so. Das ging sehr schnell und ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept heutzutage, dass wir diese bunte Mischung haben auch. Und ich bin der Letzte, der jetzt beurteilen kann, gibt es Details, wo es im Osten anders getickt wird als im Westen, aber im Roten Kreuz, kann ich nur sagen, habe ich es nicht erlebt. Auch später, als ich dann im Bundesausschuss Bereitschaften war, die Kollegen aus dem Osten oder so waren, da haben wir nicht unterschiedliche Sprachen mehr gesprochen. Darum ist es mir auch so wichtig, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, etwas ankritisch, dass wir in heutigen Zeiten nicht versuchen, sowas wieder künstlich einzuführen. So eine Diskussion, wir haben bestimmte Grundsätze, dass bestimmte hauptamtliche Leitungskräfte dürfen nicht in Präsidien sein und so. Und dann gibt es eine Diskussion im Verband, da habe ich aus zwei östlichen Landesverbänden die Reaktion gehabt, wir im Osten sind nun mal anders. Und dann bin ich da ein bisschen ins Detail gegangen und habe festgestellt, ja, das sagen Leute, die aus dem Westen mal in den Osten gekommen sind, dort eine Leitungsfunktion haben und mit diesem Argument vorgehen. Da sage ich, wir dürfen nicht jetzt anfangen, künstlich von Westlern, die im Osten sind, neue Unterschiede herzustellen.
Ich glaube, was uns damals auch sehr geholfen hat und was man eigentlich auch heute immer wieder machen sollte, ist ein Perspektivwechsel. Dass man sich einfach bereit erklärt, mal in die Perspektive des anderen zu gucken und da einfach mal zu schauen, was sieht er eigentlich, wie ist sein Problem und dann darüber zu reden. Und ich glaube, dass das so ein wirklich unser Erfolgsgeheimnis war, dass wir das zugelassen haben. Und das ist was, was wir heute in der Gesellschaft wieder lernen müssen, zuzuhören, die Perspektive zu wechseln und konstruktiv und sachlich zu diskutieren und uns nicht in die Ecke zu stellen und zu sagen, mit dem oder jedem rede ich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Dialog bleiben.
Frau Strauß.
Also so, wir haben vorhin in der kleinen Runde gesessen und gesagt, wer das am besten beurteilen kann mit den Unterschieden, bin wahrscheinlich ich. Ich will dazu mal was Grundsätzliches, das ist so das Thema. Ich glaube, wir müssen schon uns immer noch vor Augen halten, dass die Bedingungen, unter denen vor 35 Jahren die vor allen Dingen Flächenlandesverbände auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gegründet wurden, grundsätzlich andere waren, Voraussetzungen grundsätzlich andere waren, als die westliche Landesverbände hatten. Wir hatten quasi nichts, um es mal deutlich zu sagen, weniger als nichts, weil ungeklärte Eigentumsverhältnisse, keine finanziellen Rücklagen und wir mussten uns Anfang, Mitte der 90er Jahre relativ schnell auf dem sich gerade bundesweit entwickelnden Sozialmarkt irgendwie behaupten. Und das konnte schon jemand, der ein paar Rücklagen hatte und wo die Dinge völlig geordnet waren und sich gerade nicht geändert haben, anders als das die ostdeutschen Landesverbände konnten. Das hat auch ein bisschen, da gab es auch, sage ich mal, gute und schlechte Berater. Wenn man da schlechte Berater hatte, ging das auch mal schnell an den Rande der Existenz eines Kreisverbandes, eines Unternehmens oder so. Das ist ein Stück, wo ich denke, da hat sich ganz viel entwickelt und das ist auch eine große Leistung der ostdeutschen Landesverbände, dass wir jetzt auf einem Stand sind, wo man diesen Unterschied, so wie Sie das sagen, gerade nicht mehr so deutlich sieht. Und das ist, finde ich, eine große, beachtenswerte Leistung, dass das so hingekriegt worden ist. Und ich gehe auch ehrlicherweise davon aus, das ist eine Transformationserfahrung, die diese Landesverbände haben, die man vielleicht an der einen anderen Stelle jetzt einfach sehen und auch nutzen kann für die wichtigen Dinge, die jetzt an Aufgaben vor uns liegen. Weil dort haben das nochmal Leute gerade in den letzten 35 Jahren mit aller Kraft gestemmt und gemacht. Wie kommt man klar, wenn man weniger Geld bekommt? Was kann man machen? Woher kann man seine Kraft und seine Ressourcen nehmen? Das finde ich, dass man das so sich anguckt. Ansonsten ist es nicht alles ganz so golden, wie es glänzt. Ihr habt vorhin hier so unsere ganze große lange Reihe des Präsidiums gesehen. Und da sitze ich als Vertreterin aus dem Osten ganz allein. Und das ist ehrlicherweise in ganz vielen unserer Gremien noch so. Da könnten wir schon mal noch was dran machen, finde ich, dass da irgendwie die Vertretung einfach so ist, wie sie in unserem Verband auch ist. Und da gibt es ja nicht nur einen Menschen fürs Präsidium aus den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern. Ich wünsche mir eigentlich, und das stelle ich mir auch so vor, dass es durchaus Unterschiede in unseren Landesverbänden gibt. Die gibt es in Nord und Süd, die gibt es in Ost und West, die gibt es mit großen und kleinen Landesverbänden, die gibt es historisch gewachsen oder gerade neu entstehend. Das ist ein großes Pfund, mit dem wir was machen können. Und wir müssen uns nur auf Augenhöhe begegnen, miteinander reden, Erfahrungen, die der eine oder der andere hat, nutzen. Und dann können wir da toll was draus machen. Und dann müssen in unseren Gremien Männer und Frauen, Ost und West, Nord und Süd gleichberechtigt vertreten sein. Und ich glaube, dann sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt haben wir das geschafft, dass wir alle zusammengehören.
Ich hätte jetzt noch weitere Fragen an Sie alle, weil ich finde diese Geschichte spannend, aber irgendwie war das so ein schöner Schlusssatz und nein, weil es irgendwie passt auch zu Ihrer Bundesversammlung hier. Und man geht so beschwingt irgendwie raus. Man denkt, klar, mit der Kritik, die dann auch da ist, und da gibt es sicherlich dann auch wieder Gegenargumente, wenn man anzahlmäßig das sieht, bisschen zumindest, dass nicht jede zweite Position ostdeutsch besetzt ist, weil es, da sind wir bei der Beitrittsgedanken wieder, auch von der Fläche kleiner ist. Aber was ich eben sagte von meinen Kindern und was ich auch den Eindruck habe jetzt bei unserer Generation, dass im Grunde das zumindest aus westdeutscher Sicht immer weniger eine Rolle spielt. Was Sie gerade gesagt haben, zeigt natürlich auch, vergesst nicht die Herkunft derer. Spannend finde ich jetzt hier bei der Versammlung, wir sind alles Leute, die diese Zeit erlebt haben, dank Ihrer Hilfe jetzt nochmal so ein bisschen wachgerufen bekommen haben. Jeder hat das für sich ja erlebt. Die Präsidentin war schon Ministerin, war eine Bauministerin damals, haben das sozusagen politisch vom Kabinettstisch aus auch alles gesehen, was ja auch spannend ist. Und ich finde, das sollten wir sozusagen auch den Tag hier noch nutzen und die Zeit, sich darüber auszutauschen, weil man so viel gelernt hat und deswegen auch für die Zukunft dann lehren kann, was man besser machen kann. Ganz herzlichen Dank für dieses Podium und Ihnen für die Geduld. Vielen Dank.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen, findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.